Nachts örtlich Bodenfrost. Morgen anfangs stellenweise Nebel, danach viel Sonne, kaum Wolken und weiterhin trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 11 und 13 Grad.
Inforadio umgeschichtet. Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Von Harald Asel.
Willkommen zu Umgeschichtet. Es ist nicht so, dass wir den Fluss nicht kennen würden, die Memel, wenn meist auch nur durch die erste Strophe des Lieds der Deutschen von Heinrich Hoffmann. Heinrich Hoffmann, der sich, um Verwechslungen zu vermeiden, nach seinem Geburtsort von Fallersleben nannte, von der Maas bis an die Memel. Aber sonst? Bei mir ist Uwe Rader, Taz-Redakteur und Autor diverser Bücher. Er hat sich dieses unbekannten Flusses angenommen. Im Siedler Verlag gerade erschienen die Memel, Kulturgeschichte eines europäischen Stromes. Uwe Rader, Hand aufs Herz, was wussten Sie eigentlich, bevor Sie mit dem Buch begonnen haben über die Memel?
Für mich war es tatsächlich auch der Fluss, erste Strophe Deutschlandliedes, der verlorene Strom Ostpreußens. Ein Fluss, der also verdächtig macht, weil er sehr viel mit Vergangenheit, mit deutscher Vergangenheit zu tun hat. Ich war neugierig, ich bin auch Journalist und ich hatte davor mit dem Buch über die Oder einen Fluss kennengelernt, der innerhalb kürzester Zeit sein Image ganz rasant verändert hat. Das Image von einem Grenzfluss hin zu einem Fluss, den sich Deutsche und Polen teilen. Und ich wollte wissen, ob an der östlichen Peripherie Europas, an einem Fluss, wo es zwei Außengrenzen der EU gibt, eine solche europäische Zukunft der Memel ähnlich beschieden sein kann oder ob diese Teilung tatsächlich noch größer wird. Wie gesagt, zweimal Außengrenze, das ist natürlich tatsächlich eine sehr klare Teilung.
Zweimal Außengrenze heute, viele Grenzen in der Geschichte und eigentlich nur eine ganz kurze Zeit, in der dieser Fluss, wenn man so will, ein großer Strom zum Schiffsverkehr war, ausgerechnet in der Zeit, in der es Polen, in der es Litauen nicht auf der Landkarte gab, sich Preußen und das Zarenreich die Gegend geteilt haben. 937 Kilometer, also länger als die Oder. Und das ist ja ganz interessant. Wir Deutschen verwenden eigentlich nur für den unteren Abschnitt den Begriff Memel und übernehmen für den Ober- und Mittellauf Njemen. Das zeigt, wie fremd uns der gesamte Lauf ist. Sie haben die Gegend intensiv auch bereist. Wie sehr zeigt sich auch bei den Menschen, die an dem Strom wohnen, dass sie immer nur Teile des Stroms eigentlich kennen?
Nun, diese semantische Teilung des Stroms Memel auf der ostpreußischen Seite in Jemen, auf der russischen Seite, die ist Vergangenheit. Die hat mit Ostpreußen zu tun. Die Deutschen sind heute nicht mehr an der Memel. Es ist aber natürlich so, dass nach wie vor der Strom immer nur als Abschnitt wahrgenommen wird. In Weißrussland, die Memel entspringt 100 Kilometer südlich von Minsk, hat man den weißrussischen Lauf des Stromes im Blick. Er ist sehr bedeutend. Die Memel ist dort der Vater der Flüsse, weil dort auch das Großfürstentum Litauen entstand. In Litauen hat man im Wesentlichen auch den litauischen Abschnitt im Blick. Kaunas war einst dort provisorische Hauptstadt Litauens. Interessant wird es dann tatsächlich dort, wo die Memel dann ins ehemalige Ostpreußen hineinfließt. Dort gibt es immer noch so einen Nachhall von regionaler Identität. Klein-Litauen erinnert sich sehr auch an die deutsche Vergangenheit. Dort ist der Strom tatsächlich ein Strom, der viele Erinnerungen auch hervorruft und wo es auch sehr viele gemeinsame Erinnerungsorte von Deutschen und Litauern gibt. Gleichwohl bildet die Memel genau an diesem Abschnitt heute die Grenze zwischen Litauen und dem Kaliningrader Gebiet, also eine der beiden Außengrenzen der Europäischen Union, die Memel in ihrem Lauf mit sich führt.
Sie haben jetzt etwas angedeutet. Wir kennen ja von vielen Flüssen sozusagen die mythische Qualität. Wie ist das bei der Memel?
Sehr unterschiedlich. In jedem Land gibt es tatsächlich einen eigenen Mythos. In Weißrussland ist es der Mythos des Großfürstentums, eines riesigen Reiches, das von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer reichte, in dem die orthodoxen Weißruthenen auch die demografische Mehrheit bildeten. In Litauen ist es der Strom, der vor allem mit der Zwischenkriegszeit zu tun hat. Nach dem Ersten Weltkrieg hat Polen das Wilnaer Gebiet erobert. Litauen, damals auch unabhängig geworden, musste seine Hauptstadt von Wilna nach Kaunas verlegen. Das ist die Geschichte, das Narrativ, an dem heute in Litauen noch immer sehr viel dranhängt. Und es gibt im Grunde kaum ein russisches Narrativ. Das ist sehr interessant, das ist mir auf meinen Reisen immer wieder begegnet, dass im Kaliningrader Gebiet und mit Sowjetsk liegt die zweitgrößte Stadt des Kaliningrader Gebiets an der Memel, im Grunde kaum eine Erinnerung verbunden ist. Mhm.
Sowjetsk, das wir unter dem Namen Tilsit kennen. Und mit Tilsit sind wir schon an einem Punkt großer europäischer Geschichte. Das Ganze heißt ja im Untertitel Kulturgeschichte eines europäischen Stromes. Und das meint, da ist auch vieles über die Region hinaus wirksam geworden. Sie haben das bereits erwähnt mit den Großreichen. Die Polen erinnern natürlich auch eine Schlacht am Niemen 1920, jetzt gerade September vor 90 Jahren, wo es darum ging, dass man die Rote Armee geschlagen hat und die gerade errungene Staatlichkeit damit gesichert war. Auch das Teil einer mythischen Qualität. Und Tilsit, der Frieden von Tilsit und der berühmte Gang von Luise zu Napoleon, wir haben ja das Luise-Jahr, das spielt ja da sehr stark rein. Sie stellen zwischenzeitlich immer wieder die Frage, können Flüsse eigentlich Geschichte schreiben? Wie zufällig ist das, dass die Dinge genau dort passieren? Und wie wichtig ist eben der Fluss als Fluss für das, was da geschieht?
Dem Frieden von Tilsit vorausgegangen sind Verhandlungen, die fanden nicht in Tilsit selber statt, sondern auf zwei Flößen mitten im Fluss, also eine große Symbolik, die dieser Fluss auch hatte. Tilsit ist natürlich bekannt durch den Bittgang der Königin Luise zu Napoleon umsonst. Das hat auch heute noch große Bedeutung. Das ist tatsächlich eine Geschichte, an die man heute erinnert. 200 Jahre nach dem Tilsiter Frieden, 2007 gab es eine Konferenz in Sowjetsk und 200 Jahre nach dem Tilsiter Frieden hat die Brücke, die über die Memel führte, genau an dieser Stelle, an der einst diese beiden Flöße auf dem Fluss standen, wieder ihren alten Namen zurückbekommen, Königin Luise Brücke. Und Hammer und Sichel, die bis dahin am Portal prangten, sind verschwunden. Jetzt prangt wieder die Büste der Königin Luise. Also man erinnert auch in Russland, im Kaliningrader Gebiet heute an eine vorrussische Geschichte. Dennoch hat der Fluss tatsächlich keine mythische Bedeutung bekommen. Das hat auch damit zu tun, dass natürlich im Selbstverständnis der Sowjetunion, vor allem im ehemaligen Ostpreußen, 1945 eine Zäsur war. Im Grunde die Stunde Null, bei der die dann russische Geschichte begann und alles, was davor war, wollte man im Grunde ausblenden.
Sie haben schon angedeutet, wie unterschiedliche Volksgruppen Teile des Flusses für sich verstehen. Es gibt eine Passage in Ihrem Buch, wo Sie deutlich machen, im Grunde vor allem anderen ist die Memel ein jüdischer Fluss, weil Juden im Grunde genommen am ganzen Flusslauf, im Unterschied zu den anderen, gelebt haben. Eine Wirklichkeit, die durch die Vernichtung im 20. Jahrhundert natürlich völlig verschwunden ist. Vielleicht sagen Sie etwas, warum die Memel vor allen Dingen ein jüdischer Fluss ist.
Johannes Bobrowski hat auf die Frage, wo er denn herkomme, mal gesagt, ich stamme aus der Gegend um die Memel, wo Deutsche, Litauer, Polen und Russen lebten, unter allen die Judenheit. Das ist ein sehr interessanter Satz, weil er doch klar macht, dass es vor allem die Juden waren, die den Strom in seiner ganzen Länge besiedelt haben und auch als einen gemeinsamen Raum, vor allem einen gemeinsamen Wirtschaftsraum begriffen. Jede Nation hat einen eigenen Begriff für die Memel. Die Weißrussen nennen ihn Njoman, die Polen Jemen, die Russen Jemman, die Litauen Jem und das die Deutschen Memel oder Njemen. Es gibt keinen jüdischen Begriff für die Memel. Gleichwohl waren es die Juden, die am Oberlauf des Flusses das Holz geschlagen haben als Waldarbeiter. Es waren jüdische Kaufleute, die das Holz dann verschifft haben. Das Holz wurde in Tilsit dann weiterverkauft. Es wurde in den großen Sägemühlen von Ruß und Memel, der Stadt Memel, geschnitten und es wurde dann nach England gebracht. Also die gesamte Wertschöpfungskette des Rohstoffs Holz war in jüdischer Hand. Insofern ist es im Grunde eine Wirtschaftsgeschichte, die mit den Juden an der Memel verbunden ist, die natürlich dann mit 45 ihr Ende hatte.
Manchmal sprechen Sie von regionalen Narrativen. Sprechen Sie davon, dass im Unterschied zu der Betrachtung aus den Metropolen, aus den großen Städten, da etwas Eigenes, möglicherweise Vornationales, also vor der Zeit des 19. Jahrhunderts, sich auch erhalten hat? Es gibt ein klassisches Beispiel, in dem Sie nämlich das große Werk von Adam Mickiewicz erwähnen, Pantadeusz, das sozusagen für die Polen ein polnisches Werk, für die Weißrussen ein weißrussisches, für die Litauer ein litauisches ist. Wie stark haben sich hier Kulturen verschmolzen? Wie stark blieben sie doch nebeneinander herlebend in dieser Region?
Es ist sehr interessant, dass es neben den nationalen Narrativen und Mythen auch gemeinsame Erinnerungsorte gibt. Adam Mickiewicz ist einer von ihnen. Es gibt in Weißrussland zwei Museen, in denen an ihn erinnert wird. Eines ist in Nawarudak, da wird noch ein sehr sowjetisches Denken und Erinnern an ihn gepflegt. Da sagt man, Mickiewicz war ein Belarusse, der nur versehentlich Polnisch sprach, aber eigentlich ist er ein belarussischer Dichter. Und dann gibt es das Museum in seinem Geburtshaus in Saorchie, in dem der Direktor sagt, jetzt sage ich Ihnen mal, wie Mickiewicz gesprochen hat. Und es ist eine Mischung aus Belarussisch, Polnisch, auch litauische Wörter sind dabei. Pandadeusz beginnt ja mit den Worten Litauen, du mein Vaterland, also ein polnischsprachiger Dichter, der in Weißrussland geboren ist, huldigt Litauen als Vaterland. Und da wird dann deutlich, dass es eine sehr moderne Lesart auch dieses Dichters gibt. Er gehört im Grunde keinem. Er gehört weder den Polen noch den Litauern noch den Belarussen. Er gehört uns alle. Das ist die Botschaft, die in diesem Museum gepredigt wird. Und das ist ein, wie ich finde, sehr spannender Zugang zur Geschichte auch der einzelnen Personen, mit denen die Memel verbunden sind. Es ist dann tatsächlich etwas, was einer Regionalisierung im Sinne von grenzüberschreitender regionaler Entwicklung und natürlich auch regionaler Identität Vorschub leistet. Es gibt aber sehr viele solcher gemeinsamer Erinnerungsorte, die querliegen zu den nationalen Narrativen.
Grenzüberschreitend. Sie selber haben diese Gegend ja intensiv bereist und es gibt quasi sozusagen als Finale dieses Buches der Versuch im Gegenurteil Uhrzeigersinn von Białystok, also von Ostpolen ausgehend über das weißrussische Grodno nach Druskininka in Litauen zu reisen. Und da braucht man Geduld, da braucht man vor allen Dingen viel Zeit, weil das, was eigentlich sehr nah ist, dann doch kompliziert genug ist, um 70 Kilometer mit dem Zug zu fahren, braucht man 3 Stunden. Wie sehr sehen denn die Menschen in dieser Region, in dem, was wir immer so gerne Dreiländereck nennen, und Sie beschreiben das in dem Buch ja auch, das ist, da stellen wir uns vor, da ist ein Stein und man kann überall hinlaufen. Hier ist es ja tatsächlich nicht so. Wie sehr sehen die Menschen denn Chancen, Möglichkeiten, quasi tatsächlich grenzüberschreitend tätig zu werden, wenn man von Weißrussland aus 2 Visa braucht, um in die benachbarten Länder zu kommen?
Grodno, das ist die zweitgrößte Stadt an der Memel, 320.000 Einwohner, liegt im Westen Weißrusslands. Die Menschen dort sehen sich wirklich als ein sehr westliche Stadt, nach Westen orientiert. Es heißt auch in Weißrussland, die Memel ist unser Fluss, weil die Memel anders als der Dnieper zum Beispiel nicht ins Schwarze Meer mündet, sondern in die Ostsee, also in den Westen. Man orientiert sich also in Grodno an Litauen, man orientiert sich an Polen. Gleichwohl sind Schengen-Visa teuer, 60 Euro ist die Hälfte eines Monatsgehalts oft. Das können sich viele Menschen nicht leisten. Also es gibt eine Orientierung hin nach Litauen und nach Polen, aber diese EU-Außengrenze macht vieles unmöglich. Insofern hoffen viele Menschen auch in Polen auf eine Regelung, die im Februar 2010 unterschrieben wurde, ein kleiner Grenzverkehr zwischen Polen und Weißrussland. Da sollen dann künftig innerhalb von einem Grenzstreifen von 30 Kilometern auf beiden Seiten auch die Grenzübertritte ohne Visa möglich sein. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist ein erster kleiner Schritt. Es gibt eine Euroregion, die heißt Niemen-Memel, in der auch das Kaliningrader Gebiet mit dabei ist, aber das sind natürlich dann Wirtschaftsinstitutionen, die im Grunde nicht abbilden, was es tatsächlich an Schwierigkeiten von unten noch gibt. Aber interessant ist, dass vor allem im Bereich des Tourismus, im Bereich der Kultur sehr viel an grenzüberschreitender Zusammenarbeit stattfindet. Es gibt in Białystok ein Off-Kino, das illegal Kinoprogramm in Grodno macht. Das sind kleine Schritte hin, vielleicht aus dieser sehr peripheren Lage der Memel auch ein kleines Zentrum zu machen. Das ist ja das Spannende an solchen Gegenden, die man nicht kennt, von denen man vielleicht auch kein Bild hat, dass die Menschen, die dazu gezwungen sind, dort zu leben, das Beste daraus machen, indem sie sagen, wir machen uns selbst halt auch zu etwas ganz Wichtigem.
Und den Blick auf diese Menschen in der Vergangenheit und der Gegenwart, in Begegnungen, in der Untersuchung, was die Literatur dazu hergibt, in den Untersuchungen, was Lebenserinnerungen dazu hergeben, das hat für uns getan Uwe Rada. Das Buch Die Memel, Kulturgeschichte eines europäischen Stromes ist gerade bei Siedler erschienen, wo im vergangenen Jahr die zweite veränderte Auflage des Buchs über die Oder herausgekommen ist. Danke, Uwe Rada, dass Sie da waren. Das war Umgeschichtet, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet von Harald Asel.